Deutschlandfunk.
Uhr 6:30. Die Nachrichten.
Es geht weiter mit den Informationen am Morgen.
Der britische Außenminister Rifkind sieht in Bosnien die, Zitat, beste Chance auf den Frieden seit 3 Jahren. Damit hatte sich ein Hintertürchen gelassen, denn die momentan entstandene Situation durch Vermittlungsmarathon einerseits und NATO-Angriffe andererseits erscheint ihm nicht als die beste an und für sich, aber immerhin. Und so wird die Frage, wie man denn hoffentlich bald unterzeichneten Frieden auch tatsächlich umsetzt, ist ganz aktuell. In der deutschen Debatte ist es da zu einer interessanten neuen Auseinandersetzung gekommen. Hatte es noch vor wenigen Tagen klipp und klar gehießen, keine deutschen Bodentruppen nach Bosnien, auch nicht im Rahmen von Friedenstruppen, so heißt es nun salopp formuliert, schauen wir mal. Während Verteidigungsminister Rühe bei seinem eindeutigen Nein bleibt, erklären der Bundeskanzler und sein Außenminister, sie wollten sich derzeit nicht festlegen, sie sehen keinen Anlass, jetzt schon über eine Beteiligung der Bundeswehr in einer Friedenstruppe zu entscheiden. Am Telefon begrüße ich damit Peter Glotz von der SPD. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Glotz, ist das für Sie vorstellbar, deutsche Soldaten auf dem Balkan als Friedenstruppe?
Ich kann davon nur abraten. Und zwar geht es dabei nicht um das Grundsatzproblem, ob überhaupt, wenn Sie mal von Bodentruppen sprechen, Blauhelme darunter gehen. Denn wenn es um die Absicherung von Frieden geht, geht es ja wohl nicht um Kampftruppen, sondern dann geht es um Peacekeeping, möglicherweise robustes Peacekeeping, dass das möglich sein muss. Im Prinzip haben beispielsweise Sozialdemokraten seit langer Zeit beschlossen. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren eine Politik gemacht hat, die die Deutschen zum bestgehassten Volk der ganzen Welt in Serbien gemacht hat, zum meistgeliebten in Kroatien. Das war nun die bewusste Politik der Bundesregierung. Dazu gibt es die ganzen schrecklichen Belastungen aus der Nazizeit, wo wir halt in Kroatien einen faschistischen Mörderstaat unterstützt haben. Und aus diesem Grund würde die Präsenz deutscher Soldaten dort unten eine unglaubliche Aufregung für die Serben bedeuten und auch eine Möglichkeit für Leute, Propaganda zu machen, für Herrn Milosevic oder andere. Diese Möglichkeit sollte man ihnen nicht geben. Es würde auch eine sehr gefährliche Situation für die Deutschen dort entstehen. Ich möchte den Bundeskanzler oder den Bundesverteidigungsminister nicht sehen, wenn der erste abgeschnittene Kopf eines deutschen Blauhelms hier nach Deutschland geschickt würde. Ich kann also nur sagen, Finger weg davon.
Bleiben Sie bei diesem strikten Nein, auch wenn die Deutschen in dem Eurokorps integriert werden, also in dem deutsch-französischen Korps?
Ich glaube, dass deutsche Soldaten, deutsche Uniformierte auf dem Balkan nach dem, was Hitler und seine Hilfstruppen und Ante Pavelic und andere dort angestellt haben, nicht beruhigend wirken, sondern genau im Gegenteil, andersrum. Und das wird auch nicht besser dadurch, wenn deutsche Uniformierte in irgendeiner Brigade oder in einer internationalen Formation integriert auftreten. Ich bin unglaublich dafür, dass deutsche Soldaten integriert sind in der NATO, in deutsch-französischen Brigaden oder wo immer. Nur das würde im Balkan nichts heilen und nichts verbessern.
Der Bundeskanzler war ja relativ vorsichtig. Er hat dieses abwägende Schauen wir mal. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass er tatsächlich eine solche Beteiligung für möglich hält oder sind das nur Scheingefechte?
Ich habe eigentlich immer klare Worte von Bundeskanzler Kohl gehört. Er hat sich auch immer klar geäußert und hat gesagt, deutsche Soldaten auf dem Balkan, nein. Dieses Schauen wir mal, von dem Sie jetzt berichten, ist eine neue Variante und ich hoffe mal, es ist eher Taktik als etwas anderes.
Uhr 12:30.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon ist Kerstin Zilm. Jetzt sind doch alle zufrieden mit der Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Hieß es vor kurzem noch, eine neue Initiative müsse gestartet werden. Durch fehlende Ausbildungsplätze würden Jugendliche immer unzufriedener, erklärte nach der Gesprächsrunde bei Bundeskanzler Kohl Kanzleramtsminister Bohl, alle Jugendlichen hätten einen Ausbildungsplatz bekommen. Und sogar der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes Schulte ist zufrieden.
Zwar müsse es noch mehr Ausbildungsplätze geben, damit jeder in seinem Wunschberuf eine Lehre machen könne, aber der Kraftakt aller Beteiligten habe zum Erfolg geführt. Auch Bundesbildungsminister Rüttgers ist optimistisch. Für ihn ist die Trendwende zur Verbesserung der Lehrstellensituation geschafft.
Ende August hatten die Handwerkskammern bereits 7% mehr Ausbildungsverträge im Westen vorliegen als im Vorjahr. Im Osten lag die Steigerungsrate bei 17%. Im Bereich der Industrie- und Handelskammern ist im Westen eine Steigerung von 7% festzustellen, im Osten sogar um fast 24%. Dies ergibt voraussichtlich folgende Bilanz für dieses Jahr. Wir werden im Westen etwa 470.000 betriebliche Verträge haben, im Osten zwischen 105.000 und 110.000 betriebliche Verträge, macht summa summarum 575.000 bis 580.000 betriebliche Verträge. Die Zahl des Vorjahrs zum Vergleich ist 542.000. Sie können daraus sehen, dass eine erhebliche Steigerung der betrieblichen Verträge festzustellen ist und die Wirtschaft ihre Lehrstellenzusage gegenüber dem Bundeskanzler damit auch eingehalten hat.
12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Zunächst bis 12.30 Uhr mit diesen Themen. Ab 12.30 Uhr dann Wirtschaft aktuell, unter anderem Informationen über den letzten Kongress der IG Bergbau und Energie in Saarbrücken. Und das Thema des Schwerpunkts ab 12.45 Uhr ist der Deutsche Richtertag in Mainz.
Noch einmal zurück zum Bergbau, allerdings nicht zur gewerkschaftlichen Vertretung der Bergleute, sondern zu einem anderen Aspekt. Der Braunkohletagebau, er war immens wichtig für die Energieversorgung der DDR, jetzt wird er aber weitgehend eingestellt, vor allem aus Gründen des Umweltschutzes. Riesige Wunden hat der Braunkohletagebau in der Landschaft hinterlassen, momentan wird saniert. Mein Kollege Bernd Hefter war in Bitterfeld, dort läuft noch ein gigantisches Projekt zur Wiederherstellung der zerstörten Natur.
Blitzblank renoviert die Innenstadt von Bitterfeld. Cafés, Geschäfte, Restaurants, Kaufhäuser. Die Luft ist sauber geworden, denn die Dreckschleudern im ehemaligen Chemiekombinat Bitterfeld-Wolfen sind plattgemacht. Auch der Braunkohleabbau wurde eingestellt. Was bleibt aus der alten DDR-Vergangenheit, ist ein riesiger Krater inmitten einer flachen grünen Landschaft. Nur 500 Meter vom Stadtzentrum Bitterfeld entfernt klafft das Loch. 60 Quadratkilometer groß. Eine graue, kantige Narbe in der Natur. Doch das soll sich ändern. Ein riesiger Schaufelradbagger, ein Dinosaurier aus Blech und Stahl, der früher einmal die Braunkohle aus der Erde kratzte. Dieses gigantische Gerät schaufelt immer noch, aber in der anderen Richtung. Es schaufelt Erde ins tiefe Loch, um die kantigen Ränder des gewaltigen Kraters einzuböschen, sodass man bequem ins Loch hinablaufen kann. Dieser Schaufelradbagger hat seinen Dienst weitgehend erfüllt. Jetzt wird er verschrottet. Mit dem Bagger verlieren aber auch die Mitarbeiter, die jahrzehntelang erst Löcher auf und zuletzt Löcher zugegraben haben, ihren Job. Die Stimmung unter den Bergmännern und Frauen ist schlecht. Für die meisten endet der Vertrag zum Jahresende.
Leicht fällt es kein, nicht ein. Aber wir haben uns eigentlich damit abgefunden schon. Wir wissen, dass dem auch mal Schluss sein muss. Wir müssen was anderes finden, eine andere Tätigkeit.
Es ist schon so gesagt, erdrückend, wenn man weiß, man muss dann gehen. Wenn man so viele Jahre dabei war und war stolz drauf. Ich meine, ich bin 57, für mich ist das nachher schon anders. Aber für die Jugendlichen oder die jüngeren Kollegen, die jetzt so bei 30 sind, ist das schon schwer, wenn sie nicht wissen, wo sie mal hin müssen.
Ja, wo ich angefangen hatte, dachte ich, gleich ein Rentner und noch ein paar Jahre drüber. Aber es war dann nicht so. Und sicher, wenn hier jetzt der Tagebau zumacht, dann wird sicher auch was in der Region kaputt gemacht. Wir werden sehen, was dann wird. Sicher, man muss dann das Viertel enger schneiden und dann über die Runden zu kommen. Jahrelang gespart, sicher. Muss ja sein, das macht ja jeder. Geld sparen, damit er für die Zukunft dann gesicherte Existenz hat. Und werden wir sehen, wie es weiterläuft. Sag ich, absolut in der Arbeitslosigkeit werden wir sich alle gehen und dann werden wir uns um neue Arbeit bemühen. Ich meine, mit 47 Jahren.
Da sind auch gestandene Bergleute den Tränen nahe. Die Sanierung am Braunkohlebergbau wird überall mit Hochdruck vorangetrieben. 3 Schichten, 24 Stunden. Denn das Kernproblem, Grundwasser muss aus den tiefen Gruben und Kratern während der Sanierung abgepumpt werden. Das ist extrem teuer. Erst wenn die künftigen Uferböschungen überall nicht mehr steil, sondern flach verlaufen, werden die Pumpen gestoppt. Karin Franke von der Mitteldeutschen Bergbauverwaltung.
Hier laufen die vorbereitenden Arbeiten, dass dann nach der Herstellung der Sicherheit der Böschungen das Grundwasser wieder ansteigen kann und man den Wasserwiederanstieg beschleunigt durch die Zuleitung von Oberflächenwasser, das heißt durch vorbeiführende Flüsse, dort Wasser entnimmt, damit die Flutung schneller vonstatten geht.
Wo heute noch Kohlekrater sind, entsteht bald eine Seenlandschaft.
Der gesamte Tagebaubereich umfasst etwa 60 Quadratkilometer. Rund 25 Quadratkilometer wird mal die zukünftige Wasserfläche der einzelnen Seen betragen. Es ist hier in der Nachnutzung konzipiert, dass sowohl Erholung als auch Landschaftsbereiche, Ruhezonen, Naturschutz eingebunden werden sollen.
Und angebunden direkt ans Bitterfelder Stadtzentrum. Das hässliche Entlein der DDR wird zum Erholungsgebiet. Natur pur, Sport, Freizeit, Wanderwege und auch neue Industrieflächen. Bitterfeld wandelt sein Gesicht. Die Kosten dafür gehen allerdings in die Milliarden. Peter Dropp von der Mitteldeutschen Bergbauverwaltung.
Dank des Verwaltungsabkommens der Bundesregierung mit den Ländern vom 1.12.1992 stehen jetzt bis 1997 1,5 Milliarden D-Mark pro Jahr für die Braunkohlesanierung in beiden Revieren zur Verfügung, also in Mitteldeutschland und in der Lausitz, die nahezu hälftig bisher aufgeteilt worden sind, je nachdem, wie der Einsatz der Mittel erfolgt ist. Und es ist auch so, dass nach 1997, das ist abzusehen, erhebliche Geldmittel noch erforderlich sind, um diese Arbeit zu Ende zu führen.
Noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Am 1. Oktober tritt für einen großen Teil der Arbeitnehmerschaft, für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie, die 35-Stunden-Woche in Kraft. Ob und wenn ja, wie viele Arbeitsplätze sie rettet, ist umstritten. Zunächst einmal bedeutet sie mehr Freizeit für die Belegschaften. Hans-Henning von der Burg.
Lange erschien sie wie eine ferne Vision, die 35-Stunden-Woche. Nun wird sie ohne großes Aufhebens in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie verwirklicht. Natürlich entspricht die tatsächliche Arbeitszeit nicht der tariflichen Vorgabe. Überstunden kommen hinzu, Fehlzeiten wegen Krankheit, Kurzarbeit oder Erziehungsurlaub gehen ab. Unter dem Strich arbeitet der durchschnittliche westdeutsche Arbeitnehmer in diesem Jahr 1500 Stunden statt rund 1650, wie im Tarifvertrag vorgesehen. In den neuen Bundesländern wird die Zahl von 1650 Stunden dagegen noch nahezu erreicht. Gegenüber dem Jahr 1960 hat sich die Jahresarbeitszeit eines westdeutschen Arbeitnehmers um fast 600 Stunden verringert. Dafür ist die Produktivität, also die Leistung pro Arbeitsstunde, auf mehr als das Dreifache gestiegen und auch die Arbeitsplätze hat sich, was bei den Arbeitslosenzahlen leicht übersehen wird, um ein volles Viertel erhöht. Trotz der Arbeitgeberklagen, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet und zu teuer produziert wird, hätte es wenig Sinn, die Arbeitszeiten einfach schematisch wieder zu verlängern, denn das Beschäftigungsvolumen lässt sich nicht beliebig vergrößern. Längere Arbeitszeiten für Arbeitsplatzbesitzer würden also nur die Arbeitslosigkeit ansteigen lassen, zumal die Rationalisierung unaufhaltsam weiter fortschreitet. Automaten, Roboter und Computer sorgen dafür, dass immer weniger menschliche Arbeitskraft und Arbeitszeit benötigt wird. Die Fachleute gehen dann auch davon aus, dass die Arbeitszeit auch in Zukunft um 1% pro Jahr verkürzt werden kann. 1% pro Jahr, das erscheint nicht viel, aber rein rechnerisch würden wir spätestens in 15 Jahren die 30-Stunden-Woche erreichen und damit, wenn man so will, die 4-Tage-Woche.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Jörg Degenhardt. Guten Tag. Die Schlagzeilen. Gesundheitsminister Seehofer verteidigt Sozialhilfereform. Sozialdemokraten fordern Rückzug des Gesetzentwurfs. Kohl appelliert an Europaparlamentarier. Regierungskonferenz im nächsten Jahr als historische Chance zur politischen Einigung nutzen. Die Absicht des Europarates, Russland im kommenden Jahr als Vollmitglied aufzunehmen, hat bei Helmut Kohl Freude ausgelöst. Der Bundeskanzler sprach heute vor den 248 Parlamentariern des Europarates in Straßburg. Die Einbeziehung Moskaus bezeichnete er als eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Die Erweiterung der NATO solle dabei mit einer besonderen Partnerschaft mit Russland und der Ukraine korrespondieren. Aus Straßburg, Ernst Steinke.
Ausdrücklich begrüßte der Bundeskanzler dass jetzt auch die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und die Ukraine aufgenommen werden, denn die Mitgliedschaft im Europarat, so Kohl, ist für unsere Partnerländer in Mittel-, Südost- und Osteuropa ein wichtiger Schritt auf dem Weg ihrer vollen Integration in die europäische Rechts- und Wertegemeinschaft. Das gelte auch für Russland.
Eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre wird darin bestehen, dass Russland seine Zukunft auch als eine europäische Zukunft begreift. Politisch, ökonomisch, in Fragen der Sicherheit und nicht zuletzt in der kulturellen Dimension. Jahrzehnte des Ost-West-Konflikts haben viele bei uns in Europa vergessen lassen und die Sprache der Geografie im Alltag ist dabei auch etwas verludert, dass Russland nicht nur geografisch, sondern auch nach Geschichte und Kultur ein Teil Europas ist.
Ohne den Europarat hätte die Europäische Gemeinschaft, heute die Europäische Union, nicht geschaffen werden können, meinte der Bundeskanzler weiter. Jetzt aber stehe man vor Herausforderungen und Aufgaben, die das künftige Sicht Europas entscheidend prägen würden. Viel hänge vom Erfolg der im kommenden Jahr beginnenden Regierungskonferenz der Europäischen Union ab. Bundeskanzler Helmut Kohl, der vom Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates mit lieber Freund bezeichnet wurde, sprach sich in seiner Rede für die baldige Erweiterung der Europäischen Union durch die Staaten Mittel- und Osteuropas aus. Doch einen Beitrittsautomatismus dürfe es nicht geben. Kohl wörtlich, Reformkurs ist Europakurs und Abkürzungen wird es nicht geben. Auch ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem sei weiter auszugestalten, wobei er sich für eine Erweiterung der NATO nach Osten aussprach und gleichzeitig betonte, dass hierzu eine besondere Partnerschaft mit Russland und der Ukraine gehörten, denn man wolle keine neuen Gräben und Mauern bauen.
Fünf Jahre nach der Wiedervereinigung ist die Einheit der deutschen Stromnetze nunmehr vollendet. Die neuen Bundesländer sind seit heute in das westdeutsche sowie das westeuropäische Verbundsystem eingebunden. Ostdeutschlands überregionaler Stromerzeuger und Verteiler, die Vereinigte Energiewerke AG VEAG, sieht darin auch einen wichtigen Schritt zu einem gesamteuropäischen Stromverbund. Die Einheit der Netze und die VEAG, ein Bericht von Jörg Zucker.
Bislang waren die neuen Bundesländer an das osteuropäische Verbundsystem angekoppelt, dem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und ein Teil der Ukraine angehören. Dem Ausstieg hier folgt nun der Eintritt ins westeuropäische Netz. Damit soll vor allem eine maximale Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Eventuelle Kraftwerksausfälle, die nie ganz auszuschließen sind, können künftig problemlos kompensiert werden. Zugleich ist eine hohe Stabilität bei Frequenzen und Spannungen garantiert. Jürgen Stotz, der Vorstandssprecher der VEAG, Vereinigte Energiewerke AG.
Die Vorteile liegen im Wesentlichen darin begründet, dass wir dann Spannungsschwankungen weitestgehend ausschalten können. Insbesondere aber, dass bei Havarien, die im Kraftwerksbereich eintreten könnten, der Betrieb ungestört weitergeführt werden kann.
Die Anbindung an den westlichen Verbund wird zunächst durch drei Leitungen sichergestellt. Seit längerem betriebsbereit sind die Trassen zwischen dem niedersächsischen Helmstedt und Wolmirstedt bei Magdeburg, sowie zwischen Rettwitz in Bayern und Remptendorf in Thüringen. Erst jüngst fertiggestellt wurde die Leitung von Hessen nach Thüringen, zwischen Meckler und Wieselbach. Eine vierte Hochspannungsleitung, die von Lübeck in Schleswig-Holstein nach Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern führen soll und die bei steigendem Stromverbrauch für die langfristig stabile Funktion des Verbundsystems nötig ist, befindet sich noch in der Projektierung. Bereits Ende letzten Jahres war die Berliner Kraft- und Licht BEWAG AG in das Netz des ostdeutschen Stromerzeugers und Verteilers VEAG eingebunden worden, womit die langjährige Insellage von West-Berlin im Strombereich ihr Ende fand. Mit dem heutigen Schritt ist die europäische Vernetzung jedoch keineswegs abgeschlossen.
Im Anschluss an den Anschluss der VEAG an das sogenannte UCPTE-Netz, an das westeuropäische Netz, haben die sogenannten Zentralländer Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakien vor, nach etwa vierwöchigem Inselbetrieb und Testbetrieb probeweise sich mit an das Westnetz anzuschalten.
Bliebe es dabei, würde die strikte Trennung der ost- und westeuropäischen Stromwirtschaft der Vergangenheit angehören. Das VEAG-Netz eine wichtige Funktion für den europäischen Stromaustausch erhalten.
Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.
Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Führende deutsche Politiker haben am 5. Jahrestag der Einheit die Bürger in Ost und West zu gegenseitigem Verständnis aufgerufen. Die Meldungen im Einzelnen. Bundestagspräsidentin Süssmuth und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rau haben die Deutschen zu Beharrlichkeit beim inneren Einigungsprozess aufgerufen. Voraussetzung für ein Vertrauen in die Zukunft der Einheit sei gegenseitiges Verständnis, sagte Frau Süssmuth auf dem zentralen Festakt in Düsseldorf. Rau, der als Bundesratspräsident Gastgeber der Veranstaltung war, betonte, das Werk der Einheit sei noch lange nicht vollendet, man sei jedoch auf einem guten Weg. Beide Politiker riefen zu Aufrichtigkeit im Umgang mit der DDR-Vergangenheit auf. Begangenes Unrecht dürfe nicht verschwiegen werden. In Düsseldorf demonstrierten am Nachmittag mehr als 3000 Menschen gegen die ihrer Ansicht nach negativen Folgen der Wiedervereinigung.
Deutschlandfunk, Informationen am Abend. Redakteur am Mikrofon, Jürgen Liminski.
Ich grüße Sie, meine Damen und Herren, zu unseren Informationen am Abend, die heute am fünften Tag der deutschen Einheit natürlich geprägt sind von Rück- und Ausblick der Politiker, allen voran Bundeskanzler Helmut Kohl, der damals die Chance zur Wiedervereinigung Deutschlands hatte und auch ergriff. In einem Interview mit dem Deutschlandradio Berlin sagte der Kanzler heute Nachmittag mit Blick in die Zukunft:
Wenn wir die Kraft aufbringen und den Mut und die Klugheit, die Dinge gemeinsam anzugehen, werden wir alle wirtschaftlich-sozialen Probleme lösen können. Nicht über Nacht, manche erst in einer Frist von Jahren. Ich sehe das eigentliche Problem im menschlichen Miteinander. Wir sind in 40 Jahren Teilung in Wahrheit an vielen Punkten weiter auseinander gewesen, sind zum Teil heute noch, als wir uns auch ich geglaubt haben.
Soweit Bundeskanzler Helmut Kohl in seinem Interview mit Deutschlandradio Berlin. Noch ein Blick auf das Programm. Wir berichten gleich von der Festveranstaltung in Düsseldorf, allerdings auch von den Protesten am Rande. Erstes Thema, der Festakt in Düsseldorf zum Tag der deutschen Einheit. Die Staatsspitze war versammelt, nach Düsseldorf geladen hatte der amtierende Präsident des Bundesrates, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Rau. Gerd Breker fasst die Worte der Besinnung und der Freude zusammen.
Vor rund 1800 geladenen Gästen erinnerte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Rau daran, dass das Jahr 1995 eine Fülle von historischen Gedenktagen besitzt, die jedoch zumeist an das Leid erinnerten, das Deutsche über sich und ihre Nachbarn gebracht hätten. Der 3. Oktober 1990 hingegen habe gezeigt, dass uns Deutschen Geschichte auch gelingen könnte. Das Ende der deutschen Teilung sei Glück und Chance. Der 3. Oktober ein Tag der Freude. 5 Jahre nach der Einheit gelte es nun, Zwischenbilanz zu ziehen, und da erweise sich die Gestaltung der Einheit als größere Herausforderung.
Wir Deutsche wünschen und wollen die Einheit, daran ist kein Zweifel. Aber nicht wenige von uns bemängeln die Art und Weise, wie unser Land zusammenwächst. Das ist nicht verwunderlich, denn wir haben uns mit der Einheit eine Jahrhundertaufgabe vorgenommen. Zusammenführen, was über 40 Jahre lang auseinander gezwungen wurde, das braucht Zeit, das geht nicht über Nacht. Und das kann bei allem guten Willen und bei aller Bereitschaft zur Solidarität auch nicht in wenigen Jahren gelingen.
Das Trennende, das Fremde zwischen den Menschen dürfe nicht übersehen werden. Vielmehr müsse es in Respekt, Einfühlsamkeit und gegenseitiger Achtung ausgesprochen und geändert werden. Den Menschen in Ostdeutschland könne man die Biografie nicht nehmen. Unter dem Unrecht der SED-Diktatur könne zwar kein Schlussstrich gezogen werden, aber...
Wir können nur Handlungen, nicht Gesinnungen ahnden. Wie jemand gelebt hat, das ist wichtiger als die Frage, welcher Organisation er angehört hat. Und darum sollten wir auch denjenigen eine faire Chance geben, die in der DDR beruflich oder politisch ihren Weg gegangen sind.
Johannes Rau sprach die drückende Arbeitslosigkeit an, ein Problem in Ost und West. Es sei gefährlich, die lebenswichtige Hilfe für den Osten gegen die notwendigen Investitionen für den Westen aufzurechnen.
Wir Deutsche haben längst mehr gemeinsame Probleme, als es vielen von denen erscheinen mag, die unser Land vor allem aus der Perspektive des Ostlers oder des Westlers sehen. Aufbau im Osten, aber nicht Abbau im Westen, weil die Stärke der alten Länder Voraussetzung dafür ist, dass sie den neuen Ländern helfen können, selber stark zu werden.